Gut, es geht heute um ein Eid. Ein Eid wird nämlich geschworen, wenn eine Aussage oder ein Versprechen bekräftigt wird, dass das hundertprozentig die Wahrheit ist, dann wird ein Eid geschworen. Und in der Regel schwört man dann auf etwas Höheren oder was machen wir jetzt, ich schwöre bei Gott oder die Hand auf die Bibel oder auf die Verfassung von einem Staat, irgend so verschiedene Dinge. Auf jeden Fall auf irgendetwas Höheren oder etwas mit der festen Grundlage wird ein Schwur, ein Eid abgelegt. Und Gott selbst hat auch einen Eid geleistet, aber er schwor bei sich selbst, weil es nichts Höheres gegeben hat wie er. Ne? Wissen wir ja, es gibt nichts Höheres. Und er hat Abraham einen Eid geleistet. Und er sagt uns die Bibel, dass ein Eid jeden Zweifel an der Verheißung oder jede Möglichkeit der Lüge beseitigt. Ein Eid bestätigt die Wahrheit der Aussage und er bürgt auch für deren Einhaltung. Da gibt es keinen Widerspruch mehr. Wenn einmal ein Eid geleistet ist, dann heißt es, das ist richtig. Ja gut, mein Eid gibt es natürlich auch noch, aber jetzt nicht in Sachen Gottes. Da gibt es keinen Meineid, weil Gott ist der, der nicht lügen kann. Auf jeden Fall gibt es dann keinen Widerspruch mehr und keine Grundlage für irgendeine Sache anzuzweifeln. Und es wird uns im Hebräerbrief, Kapitel 6, ab Vers 13, so beschrieben. Das lese ich jetzt mal kurz vor. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Auf jeden Fall hat Gott dem Abraham geschworen, ihn reich zu segnen und ihm eine große Nachkommenschaft zu schenken. Und er sagt hier, der Eid ist ihnen zur Bestätigung, dass es stimmt, was er gesagt hat, und ein Ende alles Widerspruchs. Es gibt kein Wenn und Aber mehr, es ist Fakt, Gott hat gesagt, Gott hat geschworen, es gilt einfach in Ewigkeit. Und er hat sich da mit einem Eid verbürgt. Und Abraham hat diese Verheißung bekommen von Gott, aber nicht nur Abraham, sondern auch seine Nachkommen. Die ganze Nachkommenschaft, für die ist dieser Eid, dieser Segensschwur genauso gültig. Also nicht nur für die Nachkommen nach dem Fleisch, also irdische Menschen, die Stammbaum Abraham, sondern auch für die aus Glauben, sagt uns das Wort. Und er sagt, in Isaak wurde ihm diese Nachkommenschaft gegeben, nicht mit Ismael, weil Ismael war der Sohn des Fleisches. Da haben die beiden mit irdischen Mitteln versucht, ein Nachkommen zu zeugen mit der Magd von der Sarah. Und das hat ja auch geklappt, aber es war halt nicht die Verheißung Gottes, und deshalb war es auch nicht aus Glauben, sondern einfach aus, ja, haben sie was ausgedacht. Das ist ein Unterschied. Und Isaak ist aber das Bild aus Glauben an das Wort der Verheißung, ein Bild für Jesus. Und das müssen wir mir unterscheiden, weil dass wir sehen können, dass wir auch in diese Nachkommenschaft Abrahams hineingekommen sind durch Jesus. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 13 und dann auch Vers 16. Sagt uns das, denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade geht. Das ist ja schon interessant. Abraham und seine Nachkommenschaft ist verheißen worden, dass sie alle die Erben der ganzen Welt sein sollen, durch den Glauben an Jesus. Vertrauen auf Gottes Gnade. Also es ist interessant, wir sind mit Abraham durch Jesus Erben der Welt. Nicht die, die jetzt die Welt beherrschen werden, langfristig die Welt beherrschen, sondern wir, die Kinder Gottes, werden die Welt über die Welt herrschen. Es wird das wiederhergestellt, was vorher Gott mit Adam vorhatte. Römerbrief, Kapitel 9, 7 und 8, weiter. Nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, also die Juden damals, nicht weil sie Abrahams Nachkommen sind, was sie ja waren nach dem Fleisch, sind sie nicht alle Kinder Gottes, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Das ist auch wieder für uns ganz wichtig, weil so sind wir ja nicht in der Abstammung von Abraham, sondern eben Bajuwaren oder Germanen oder was weiß ich, was es da reinspielt. Aber durch Jesus, durch den Glauben, werden wir auch als Abrahams Nachkommenschaft gerechnet. Das ist für uns wichtig, weil so haben wir auch die Verheißung des Segens von Gott geerbt. Dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, steht in Galater 3,16. Also nicht nur Abraham hat für sich die Verheißung bekommen, sondern auch die Nachkommenschaft. Und er schreibt hier weiter, und er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Also hier tut uns der Paulus das klar erklären, dass es in erster Linie nicht um Isaak geht, sondern um Jesus, den Christus. Isaak ist das Bild, das er für Jesus schon abgibt. Aber es geht immer um Jesus. Und er sagt hier dann weiter im Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also das ist so ein Vers, den sollte jeder ein bisschen gebildete Christ fast auswendig können. Ja? Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Weil Gott es Abraham und seiner Nachkommenschaft verheißen hat, versprochen hat, geschworen hat, deshalb sind wir, du und ich, die wir an Jesus Christus glauben, Abrahams Nachkommen und deshalb auch Erben dieses Segens. Wie der Herr zu Abraham sagte, sehr will ich dich segnen. Und das hat er geschworen und dieser Eid ist für uns genauso gültig wie für Abraham. Und wenn man die Bibel dann ein wenig so liest, sieht man ganz deutlich, wie Gott diesen Eid, den er Abraham geschworen hat, auch an den Nachkommen treu erfüllte. Isaak, Jakob und die ganzen Patriarchen und überall hat sich der Segen hindurchgezogen. Im 1. Mose 25,5 lesen wir zum Beispiel, kurz vor, dass Abraham starb, da heißt es, Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Ja, das ist ihm eigentlich vorher schon gegeben, das Erbteil. Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Er hatte ja andere Kinder auch noch. Nicht bloß Isaak und Ismael, er hatte dann später noch einmal Kinder bekommen mit der zweiten Frau. Die haben Geschenke bekommen, wenn du es nachlesen willst. Aber seinen Besitz, seine Ländereien und alles, das hat er Isaak gegeben, weil Isaak der Nachkomme, der Sohn der Verheißung war. Und damit ging auch der Segen Gottes von Abraham auf Isaak über. Und er sagt hier die Schrift weiter, 1. Mose 25,11. Und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai Roe. Da sehen wir, es ist nicht bloß Abraham gesegnet worden, sondern auch Isaak, nachdem alles auf Isaak übertragen wurde. Interessant ist immer mit dem Brunnen, da steht öfter drin, da haben sie Brunnen gegraben und also Wasser war eigentlich das A und O der ganzen Sache in dieser Gegend. Wenn kein Brunnen da war mit Wasser, war es auch nicht gesegnet, weil dann konnten die ihre Tiere nicht zur Tränke führen und auch selber haben sie nichts gehabt zum Trinken. Und das ist einfach existenziell, das wissen wir doch. Und so kommen da immer so Brunnen vor. Und was auch ein Bild ist für den Segen. Ja, wir brauchen heute nicht unbedingt mehr Brunnen graben, weil die meisten von uns liegen irgendwo an einer kommunalen Wasserversorgung. Aber wenn du die Bibel liest und da was liest von einem Brunnen, der gegraben wurde, dann ist das Segen. Oder wenn ein Brunnen zugeschüttet wurde, dann ist das ein Fluch, dann ist das schlecht, dann kommt das Wasser nicht mehr. Oder wenn das Wasser im Brunnen faul war, giftig war, dann ist es auch schlecht. Also Gott hält seinen Eidschwur aufrecht. Auch mit Isaak und seinen Nachkommen, überall drückt dieser Segen einfach durch, weil Abraham Gott gehorchte. Nicht weil der Isaak und der Jakob, der dann Israel heißt, so gut waren und so gläubig waren. Also die Schrift sagt immer, wegen Abraham. Das lesen wir jetzt einmal auch noch vor. 1. Mose 26, 2 bis 5. Und der Herr erschien Isaak und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Das ist schon mal wichtig. Ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde auch deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, und deinen Nachkommen all diese Länder geben, und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Also hier sehen wir, weil Abraham Gott gehorcht hat, deshalb wird der Herr dem Isaak all diese Segnungen zuteil werden lassen und auch wieder seinen Nachkommen, weil Abraham der Stimme Gottes gehorcht hat. Ja, und das war nicht einfach, wenn du dir das vorstellst. Du musst deinen geliebten Sohn, sogar den Sohn der Verheißung, mit dem auf den Berg rauf marschieren, den dort für Gott zu opfern. Sehr große Gehorsamsschritte, oder? Gott hat zwar vorher dann noch eingegriffen, aber wir sehen, Abraham war bereit, das zu tun, weil er auf Gott vertraut hat. Er hat vertraut, dass Gott ihn dann auch wieder lebendig machen kann. Er hat gewusst, ich habe ja die Verheißung, dass ich mit Isaak eine riesige Nachkommenschaft bekommen werde. Und Gott sagte hier zu Isaak: Ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und Gott ändert sich ja nicht, und er hält auch heute noch diesen Schwur, diesen Eid aufrecht. Und Isaak lebte weiter, säte und erntete hundertfach. Die Schrift sagt, er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und dann haben ihn die Philister beneidet. Sie bekamen sogar Angst vor ihm und sie schickten ihn weg. Es geht weiter in 1. Mose 26, 12. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde. Da beneideten ihn die Philister. Und Abimelech sagte zu Isaak: Zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Also so hat der Herr den Isaak gesegnet. Isaak hat aber auch gesät. Das haben wir nicht vergessen. Isaak hat sich nicht auf die faule Haut gelegt und nichts getan. Er musste auch säen. Und Gott hat es einfach hundertfach gemehrt. Dann zog er weg, weil die Philister ihn weghaben wollten, haben Angst gekriegt davor. Und dann zog er in das Tal Gerar und hat dort Brunnen gegraben. Haben wir wieder bei den Brunnen. Segen heißt es. Dort auch wieder. Und du musst da natürlich den Ort wissen, wo du graben musst, wo das Wasser ist. Sonst kannst du graben, was weiß ich, wie weit runter und es kommt nur trockener Staub hervor. Dann zog er auch noch nach Beersheba, baute dort einen Altar, um seinen Gott zu ehren und grub auch dort Brunnen. Wenn ein Altar gebaut wird, ist es etwas, was gemacht wird, um Gott zu ehren. Heute macht man halt dann Lobpreis und preist den Herrn für seine Güte und seine Gnade. Wir richten heute nicht mehr einen Altar aus Steinen auf und schlachten dort irgendein Tier, sondern wir opfern Lobpreis. Das ist das, was die Bibel noch im Neuen Testament als Opfer bezeichnet. Lobpreisopfer. Und damit richten wir einen geistlichen Altar auf. Darum machen wir auch immer wieder Lobpreis, um Gott zu ehren. Dann erschien ihm Gott wieder, Vers 24, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen. Also, fürchte dich nicht, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, hat er zu ihm gesagt. Scheinbar hat er ein bisschen Angst gehabt, weil die Philister sind ihm vielleicht noch ein bisschen im Nacken gesessen. Sie haben vielleicht gedacht, nicht, dass die dann irgendwann kommen und mir mein Zeug wegstehlen oder so. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagte: Ich bin mit dir und ich werde dich segnen. Er muss es immer wieder mal hören. Ist auch gut, weil wir brauchen auch immer wieder ermutigende Botschaften. Wenn die irdischen Umstände nicht so toll sind, dann ist es gut, wenn man immer wieder die Botschaft kriegt: Der Herr ist gut, der Herr will dich segnen, der Herr ist für dich, der Herr hat geschworen, dich zu segnen. Deshalb auch heute wieder so eine Predigt. Ihr sollt ermutigt werden und das Wort soll Glauben in euch erzeugen, weil es kann das Wort Gottes. Wer gut zuhört, bei dem wird früher oder später der Glaube größer und vermehrt und Frucht hervorbringen. Nach hier hat Gott wieder gesagt, um meines Knechtes Abrahams willen werde ich das alles tun. Ja, das ist bei Gott, ja, ich darf fast sagen, eingebrannt im Herzen. Diese Beziehung zu Abraham und dieses Versprechen ist in Gottes Herzen eingebrannt. Er hat es nicht dann wieder in ad acta gelegt und vergessen. Das ist ihm wichtig und so ist es auch heute noch. Und Gott segnet damals Isaak wegen Abraham, wegen dem Eid und dann auch Jakob, Israel und die ganzen Leute. Und auch heute all die, die an Jesus Christus glauben, die sind alle in diese Verheißung mit hineingenommen, in diesen Eid, in dieses Versprechen. Und das ist für uns schon ganz eine gute Botschaft. Das tut gut, wenn man sich da mal wieder Gedanken drüber macht. Das erbaut einfach. So, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter in 1. Mose 26, Vers 28 und 29 habe ich hier noch. Und da hat Abimelech und Ahuzat, die Philister, gesagt, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Also dieser Segen war offensichtlich. Sie haben gesagt, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Also da machen wir jetzt lieber einen Bund mit dir, weil wenn der Herr sein Angesicht gegen uns erhebt, dann haben wir schlechte Karten. So haben sich die gedacht, wahrscheinlich. Und sie haben dann wieder gesagt, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Das ist einfach so, das war total sichtbar. Und so soll es auch bei uns immer wieder zu sehen sein. Und da dürfen wir gut noch zunehmen, oder? Dass die Leute rund um uns sehen, hey, sapsalut, die Leute da, die da gläubig sind, die sind Gesegnete. Das ist ja ganz anders wie bei uns, wo wir bloß religiös sind oder gar nichts glauben. Das muss einen Unterschied machen. Ob dann die noch Angst vor uns haben müssen, das ist vielleicht zweitrangig, aber ein Respekt mit Sicherheit. Weil wer uns antastet, sagt die Bibel, tastet Gottes Augapfel an. Und das, du weißt es, es ist unangenehm. Das kann Schwierigkeiten für Leute hervorrufen, die gegen uns gehen. Das ist möglich, das haben wir schon so manchmal auch erlebt. Aber es war gesehen, dass diese Leute Gesegnete des Herrn sind. Und das ist alles auch die gute Nachricht für uns. Dieser Eid, den Gott hier geschworen hat an Abraham, Isaak und Jakob, er gilt auch für uns, die wir an Jesus den Christus glauben. Weil der spezielle Nachkomme, dem es eigentlich gegolten hat, ist dieser Jesus. Vielleicht glaubst du das nicht, vielleicht weil du nicht so gelehrt worden bist oder weil deine Umstände ganz anders aussehen und sagst, ja, bei mir schaut es aber nicht nach Segen aus. Aber das Neue Testament sagt es uns oft genug und sehr deutlich. Und wenn es nicht so aussieht in deinem Leben, dann musst du dein Denken und deinen Glauben an die Bibel anpassen und hartnäckig darauf stehen bleiben, dann wird sich das Blatt auch wenden in deinem Leben. Das kann Kämpfe da zwischen deinen Ohren auslösen, zeitlang, weil die Lüge und die Wahrheit, die haben dir entgegengesetzt. Aber wenn du bei der Wahrheit bleibst und dich immer wieder durch solche gute Botschaften deinen Glauben erbaust, dann wird sich auch das geistliche Umfeld in deinem Leben verändern und dann wird der Segen aus allen Poren und Ritzen rausdrücken und in dein Leben hineinfließen. Aber es liegt schon sehr stark an dir, wie du glaubst und wie du auch sprichst, wie du denkst. Und das ist ein Veränderungsprozess. Und dieser Veränderungsprozess geschieht halt einfach durch das Hören des Wortes, der guten Nachricht, der guten Botschaft. Wenn du das Hören des Wortes meinst, du hörst jetzt die 10 Gebote an oder irgend solche ja, Daumendrücker-Botschaften, wie schlimm das die Leute sind und wie viel Buße das sie noch tun müssen, das baut den Glauben nicht unbedingt auf. Aber die gute Botschaft ist unser Evangelium und das baut den Glauben auf. Und wenn du weißt, dass Gott, der nicht lügen kann, sogar noch geschworen hat, dass ein Ende jeden Widerspruchs ist, dass er dich und mich und uns Christen segnen will, dann kannst du dich schon voll und ganz darauf verlassen. Okay, also müssen wir da unser Denken dementsprechend anpassen an die Bibel, an das Neue Testament, an den Neuen Bund und unseren Glauben darauf aufbauen. Und da gibt es einfach ein paar super tolle Aussagen des Paulus, den Vers Galater 3,29, den ich ja vorher schon gesagt habe, wo wir eigentlich auswendig können sollen. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also lernst das auswendig und mach das auch immer als Bekenntnis auf dich bezogen, weil du dem Christus gehörst, weil du dein Leben ihm gegeben hast, weil er dein Herr ist und du an ihn glaubst. Damit bist du ein Nachkomme Abrahams und hast die Verheißung des Segens vererbt bekommen. Galater 4,28 sagt uns das. Ihr aber, Brüder, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Auch ihr, Schwestern, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Das ist so eine gute Botschaft. Das müsste nach und nach Freude auslösen in uns, wenn wir das im Glauben annehmen. Und wenn du weißt, wie Gott mit Isaak und Jakob und all denen damals umgegangen ist und wie sehr sie gesegnet waren. Also wie gesagt, die Verheißung, das Versprechen Gottes, der Eid, er gilt auch uns, den Christen. Wir sind die Erben, die wir in Christus sind. Wir sind in der Position wie Isaak oder wie ich oft schon gesagt habe, in der Position in Christus. Es ist ein und dasselbe. Das ist die beste Position, die du haben kannst. Das ist die Position zur Rechten des Vaters in der Himmelswelt. Ja, du bist wer? Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ja, du bist nicht der arme, elende Sünder, der mir gerade so durch die Welt kriecht und irgendwann vielleicht einmal hoffentlich entrückt wird. Nein, du bist jetzt schon ein Gesegneter, ein Erlöster, ein Geliebter, ein Bevorzugter, ein Begünstigter, haben wir letztes Mal gesagt, ein Günstling Gottes. Das bist du in Christus Jesus. Ja, die Hand des Herrn ist auf dir, über dir und sagt, wenn der Feind antritt, stopp, mein Sohn, meine Tochter, ich bin der Herr in dem Leben. Das ist auch Segen, das ist auch Abrahams Segen. Abraham war immer siegreich, auch wenn er selber nicht perfekt war. Und Gott hat es ihm aber nicht angekreidet, weil Abraham auch Fehler gemacht hat. Und Isaak hat auch Fehler gemacht, aber es wurde ihnen nicht zugerechnet. Sie haben den Segenseidschwur gehabt, der hat gezählt. Und so ist es auch bei uns. Der Segen Abrahams und Isaaks soll auch zu uns kommen. Das ist Gottes Wille für uns alle Christen. Verbrieft, geschworen, Gottes Wille für die Christen, sie sollen Gesegnete sein. Wir sollen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sein, sondern unter dem Segen der Gnade. Das Schlimme ist bloß, dass die religiösen Leute, die Kirchenleute, das Gesetz vorn hingestellt haben, weil die Leute manipuliert werden sollten. Ja, und das ist Manipulieren mit Gesetz, das ist eine ganz üble Sache. Das ist Sauerteig, zieht den Fluch hinterher. Und das können wir nicht brauchen. Weil Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, sagt Galater 3,13, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt im Vers 14, damit, ich habe das Wort noch unterstrichen, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das ist Gottes verbriefter Wille. Der Segen Abrahams soll in Christus Jesus zu uns kommen, zu den Nationen, auch zu den Germanen und auch zu den Bajuwaren. Ja, zu dir und zu mir soll der Segen Gottes fließen. Gott hat ja verheißen, dass durch diese durch Abraham und Isaak und die Nachkommenschaft alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Und über diese Schiene in Christus läuft dieser Segen. Gott hat es Abraham durch ein Versprechen geschenkt, durch ein Versprechen, das er beeidigt hat. Aber Abraham musste es auch annehmen und glauben. Das war sein Teil. Abraham musste es glauben. So ist auch heute. Wenn du ein Versprechen, eine Verheißung Gottes hast, dann musst du dieser auch Glauben hinzufügen. Das macht es erst lebendig, das macht es real in deinem Leben. Und der Glaube wird vielleicht einmal geprüft, nicht von Gott, sondern vom Feind, der dir den Glauben wieder abspenstig machen will und die Verheißung ausreden will. Also musst du die Verheißung erst einmal ganz genau kennen und du kannst genau festhalten und dann wird sie auch erfüllt, weil Gott seine Versprechen hält. Gott hält die Versprechen. Das Versprechen kann nur dann nicht zustande kommen, wenn ein Christ oder ein Mensch sagt, ich glaube es nicht mehr, weil es ist jetzt schon so lange her. Abraham hat auch über 10 Jahre warten müssen, bis er diesen Sohn mit der Sarah bekommen hat. Aber er hat ihm immer noch geglaubt, egal wie die Umstände waren, 90 Jahre alt, 99 Jahre alt, das kann doch gar nicht mehr sein oder so. Aber es heißt, er gab Gott die Ehre und wurde dadurch im Glauben immer wieder gestärkt. Und es ist immer wieder auch für uns, geben wir Gott die Ehre für die Verheißungen und sie werden zustande kommen. Wenn du Gott die Ehre für seine Versprechen gibst, ist es ein Ausdruck deines Glaubens, der sehr gottgefällig ist. Und wenn wir ihm glauben, schenkt er uns alle Segnungen. Das heißt, sie kommen aus der geistlichen Welt zu uns in die irdische, sichtbare Welt. Das fließt über. Der Glaube ist die Brücke dazu. Wenn auch im Himmel alles für uns vorbereitet ist, es braucht unseren Glauben, dass es ins Sichtbare kommt. Abraham hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Abraham glaubte und die Verheißung ist Realität geworden. Und Gott ändert sich nicht. Er ist so gut, er ist immer noch der Gleiche. Und er sagt uns hier durch den Paulus in Römer 8, 32, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, ans Kreuz, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also mit ihm schenkt er uns all diesen Segen, all das Erbe von Abraham her schenkt er uns mit Christus. Wie wird er uns mit ihm dann nicht alles schenken? Fragezeichen. Er macht ein Fragezeichen hinten dran. Warum zweifelt ihr sozusagen? Er hat doch extra dafür seinen eigenen Sohn geopfert, für uns hingegeben, damit er uns alles schenken kann. Weil wir an dieses Opfer glauben. Nicht weil wir so tolle Hechte sind, sondern weil wir an das Opfer von Jesus glauben. Das ist das A und O der ganzen Botschaft. Deshalb ist uns das Erbe Abrahams mit Jesus geschenkt worden, weil Jesus der Nachkomme war, der Sohn der Verheißung. Und wir, sagt der Paulus, sind seine Miterben. So einfach ist es. Jesus hat alles geerbt. Und weil wir an ihn glauben, sind wir seine Miterben, sagt uns der Paulus in Römer 8, 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes oder Erben des Segens Gottes und Miterben Christi. Das sind wir, weil wir Kinder Gottes sind. Und an anderer Stelle sagt er, wir sind mit Einverleibte. In Epheser 3, 6 ist es. Die Nationen sollen nämlich Miterben und mit Einverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Ja, wir sollen miterben, wir sollen das auch haben. Wir sind mit einverleibt, wir gehören in den Leib Christi und sind Teilhaber, Mitteilhaber der Verheißung, die Gott Abraham geschworen hat in Christus Jesus. Und er sagt hier, durch das Evangelium, weil das Evangelium von Jesus Christus uns zum Glauben an Jesus gebracht hat, deshalb sind wir da mit hineingenommen als Miterben des ganzen Segens Gottes. Erkennt daraus, sagte Paulus hier in Galater 3, 7, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Ja, nicht die, die vom Fleisch her, abstammungsmäßig da von Abraham sind, sondern die, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Das ist das Neutestamentliche. Ja, und er sagt zu Abraham, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Weil das Evangelium auch den Nationen verkündet wird, nicht bloß den Juden, deshalb werden in ihm auch die ganzen Nationen gesegnet. Wie gesagt, auch die Germanen und die Bajuwaren. Der Paulus hier schreibt er noch weiter, folglich, also weil Gott Abraham geschworen hat, werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist auch so ein Vers, den man sich wirklich fest einprägen soll. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Okay, weil Gott es geschworen hat, dass du und ich, den Christus Jesus, denselben Segen haben sollen, dann kann das gar nicht anders sein, weil Gott nicht lügt, Gott ist nicht meineidig. Ja, glaube es, fang an, das zu glauben. Schau nicht so sehr auf das, wie es in deinem Leben aussieht, sondern schau auf das, was Gott gesagt hat und versprochen hat und geschworen hat. Und da musst du deinen Glauben reinlegen. An das Schlechte zu glauben, ist einfach. Weil das hat man schon oft genug erlebt, die schlechten Dinge. Aber wir müssen an das glauben, was uns verheißen ist, dann kommen diese Dinge auch in Existenz. Weil im Himmel, in der geistlichen Welt, ist alles für uns parat gelegt. Er hat uns nämlich mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus schon gesegnet, steht im Epheser 1,3. Und durch Jesus ist ein Ja und ein Amen für all diese Verheißungen gegeben. Ja, wenn Gott Ja und Amen sagt zu der Verheißung oder eben einen Eid schwört drauf, dann ist es mehr als ein Ja und ein Amen. Dann ist es einfach ein Ende jeglichen Widerspruchs. Da gibt es nichts anderes mehr, es ist die Wahrheit. Und da kannst du dich darauf berufen, wenn du betest, wenn du nur einen Umstand hast in deinem Leben, der nicht gerade so angenehm ist, wo du vielleicht schon länger dran nagst, dann berufe dich in deinem Gebet, in einem Glaubensgebet auf den Eid, den Gott Abraham geschworen hat und der auch dir gilt. Es ist rechtens, du darfst es ruhig tun. 1. Chronik 16,15 sagt uns das. Gedenkt ewig seines Bundes. Ja? Gedenkt des Bundes, das heißt, Gott gedenkt seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Generationen hin, den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Also Gott gedenkt diesen Eid. Und wenn du dich darauf berufst, dann freut er sich, weil, wie ich vorher schon sagte, das hat sich in sein Herz eingebrannt, dieses mit Abraham, dieses Zusammenarbeiten und dieser Glaube Abrahams, der hat, ich möchte sagen, Gott sehr beeindruckt. Deshalb hat er ihm auch diesen riesigen Segen gegeben und durch ihn will er auch eben alle anderen segnen. So hat Gott es beschlossen und wenn Gott was beschließt, dann ist es auch gültig. Also erinnere den Herrn an sein Versprechen, an seinen Eid an Abraham. Das dürfen wir tun. Die Bibel spricht öfter, dass man den Herrn erinnern soll. Psalm 27,8 sagt uns zum Beispiel, mein Herz erinnert dich, also ich von innen heraus, ich erinnere Gott, dass er gesagt hat, suchet mein Angesicht. Und ich suche dein Angesicht, schreibt hier der Psalmist. Sucht das Angesicht Gottes. Damit erinnerst du dann Gott an das, was er versprochen hat. Oder Jesaja 62,6 steht auch sowas. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden die Wächter keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Ja, die haben Gott erinnert an seine Verheißung, an sein Versprechen. Und da heißt ja, gönnt euch keine Ruhe. Ja, lass nicht mehr los. Denk an die Witwe, die den Herrn so lange bestürmt hat, bis er eben das gibt, was sie braucht. Und dann gedenkt auch er seines Eides und seines Bundes. Ja, da gibt es keinen Widerspruch. Nicht. Gott macht nicht einen Eid und dann sagt er, ja, das ist schon so lange her, das lassen wir jetzt lieber bleiben. Mm-mm. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort alle Zeit. Da weit oben habe ich gerade gelesen, über 1000 Generationen. Also das ist eine lange Zeit. Wenn eine Generation, sage ich mal, 30, 40 Jahre, wenn man 40 Jahre nimmt, dann hat schon mal 4000 Jahre. Ne? Also Gott hält seinen Eid über tausende Generationen. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Das ist fast dasselbe Wortlaut wie in Chronik. Es ist jetzt Psalm 105, wird fast dasselbe gesagt. Aber hier heißt, er gedenkt seines Bundes. Das heißt, wir sollen gedenken und ihn erinnern. Wie dann der Segen für dich ganz konkret ausschaut, das ist dann wieder eine Sache zwischen dir und deinem Jesus. Es ist ganz individuell. Je nachdem, wie du erstens die Verheißungen Gottes kennst und auch glaubst und für dich annimmst und eben wie die Verheißungen, wie sie Gott dir dann ganz speziell auch gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht so eine Liste aufführen, das und das und das ist der Segen, weil das ist ganz eine individuelle Sache. Gott ist nicht der Automat und alle das Gleiche, sondern so wie du mit ihm arbeitest, mit ihm zusammenarbeitest und wie ich wieder mit ihm zusammenarbeite, so wird er uns segnen, weil vielleicht gibt er dir ganz was anderes wie mir, weil du ja das brauchst oder mehr Gefallen an dieser Sache hast wie ich und ich dann wieder ganz was anderes. Das ist ja das Schöne, Gott ist mit jedem ganz individuell und jedem gibt er das, was er braucht und das, was nichts Gutes ist, das gibt er halt dann nicht, muss man auch akzeptieren, aber Gott weiß, die Seinen zu segnen mit Gutem. Und er weiß, über die Maßen zu segnen. Und er weiß, wie er es machen muss. Und er ist fähig, es zu machen. Also nahe dich zu Gott. Das ist das A und O der ganzen Botschaft. Und besprich den Fall mit ihm. Die Schrift sagt, da musst du einen Glauben dazu einsetzen. Hebräer 11, 6. Das ist ihm wohlgefällig. Und wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Denen, die ihn suchen, die sich an ihn wenden, die ihn anrufen, die sich da gar keine Ruhe gönnen, bis sie wissen, was er tun will und was gut für sie ist und wie es lang geht, wie der Segen aussieht und dass du den brauchst. Das ist Gottes Belohnung für dich. Gottes Belohnung für dich wegen Abraham. Das ist interessant. Wegen Abraham hat er die Leute damals gesegnet. Und auch dich wird er segnen wegen Abraham. Natürlich auch wegen Jesus, ist klar, weil um Jesus geht es in erster Linie. Aber wir werden gesegnet wegen Abraham, dass wir mit dem gläubigen Abraham gesegnet sind. Also das hängt zusammen. Wir profitieren heute vom Gehorsam, vom Glauben Abrahams. Das ist für uns noch zum Segen. Das ist gigantisch gut. Und Abraham war halt einfach dann auch sehr gesegnet. Und er war siegreich in allen Dingen. In 1. Mose 13, 2 heißt es, und Abraham, da war er noch der Abraham, war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Ja, und ich möchte aber nicht sagen, es geht immer bloß an Hab und Gut und Geld und so weiter. Schon auch, aber der Segen ist sehr vielfältig. Wenn du so einen riesen Frieden hast in deiner Seele und nicht gestresst durch die Gegend läufst und ärgerlich und geht da halt einfach nicht so und alles ist scheiße so ungefähr, dann ist das nicht ein Segen. Aber wenn es dir gut geht und du glücklich bist und deine Arbeit läuft und deine Familie ist gut und du hast, was du brauchst, du hast sogar was Gutes, was du brauchst, dann ist es einfach ein Segen. Und Gott kann da noch drauflegen, eine Schippe drauflegen, wenn er sieht, hey, du gehst mit dem allen sehr weise und gerecht um, dann sagt er, kann ich dir mehr anvertrauen. Ja, wer im Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Wer im Kleinen nicht treu ist, der wird halt einfach diesen Segen nicht so empfangen, wie er ihm eigentlich zustünde. Das geht etappenweise. Und da muss man einfach auch lernen und da kann man zunehmen an Weisheit und an Gnade und an Segen. Ja, und so hat sich Gott das eigentlich gedacht. Und dann ist der Segen sichtbar und dann werden die Leute um dich herum sagen, hey, was machst denn eigentlich du? Dir geht's immer gut und uns geht's immer schlechter. Und wir brauchen immer mal wieder ein gescheites Maß Bier so ungefähr, damit es wieder wenn geht. Oder sonst irgendwelche Drogen oder sonstige Dinge, weil sonst schaffen wir es nicht. Das ist ein gutes Zeugnis, wenn wir das nicht brauchen und geht uns trotzdem gut. So ist es. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen ist dazu nicht notwendig, sagt uns die Schrift. Also wie gesagt, der Reichtum ist halt auch individuell zu sehen, weil für manche ist viel Geld eher ein Fluch als ein Reichtum, weil sie nicht umgehen können damit. Und Gott weiß es und er macht das alles richtig, er teilt es so ein, individuell, wie es für jeden einfach passend ist. Okay, da bin ich jetzt mal fertig. Jetzt machen wir aber Lobpreis. Richten wir einen Lobpreisaltar auf, oder? Weil Gott ist gut. Gott ist gut, so nennen wir unsere Gemeinde, weil er gut ist. Und unser Motto, nicht vergessen, deine Gnade ist immer größer als das Problem. Und Niederlagen, sie werden nicht akzeptiert. Das haben wir festgesetzt. Weil der Segen holt uns immer wieder raus. Wenn es aussieht wie eine Niederlage, dann macht der Herr einen Sieg draus, wenn wir seinen Namen anrufen. Voraussetzung. Yeah. Jesus. Du bist der Herr unseres Lebens. Du bist es, Jesus. Danke, Herr. Durch dich sind wir in diesen Bund, in diesen Eid hineingekommen. Durch dich sind wir den Nachkommen Abrahams geworden. Durch dich sind wir in diesen Segensfluss hineingekommen. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich spreche jetzt frei den Segen Abrahams auf jeden von uns. Ich setze ihn frei, denn er ist geschworen, in uns zu geben, überzufließen. Ich setze den ganzen Segen, die ganze Fülle Abrahams, des Segens in Christus Jesus frei. Alle sollen ihn empfangen, um Abrahams Glauben willen, weil Abraham gehorsam war. Setze ich den jetzt frei, weil Gott geschworen hat, ihn und seine Nachkommen zu segnen. Halleluja, sehr zu segnen, über die Maßen zu segnen und zu mehren. Und ich danke dir, Herr, dass es dein Wille ist, dass deine Kinder, dass wir alle zusammen, dass wir gesegnet sind, sodass die Welt um uns herum es sieht, dass sie sagen müssen, wir sind die Gesegneten des Herrn. Wir sind einfach die Gesegneten des Herrn. Der Segen fließt, der Fluch ist ans Kreuz geheftet, Jesus ist für uns geopfert worden, wir sind mit ihm gekreuzigt, gestorben und begraben und mit ihm auch wieder auferstanden, in ihm, in einem neuen Leben, gesalbt mit dem Heiligen Geist, Gottes Helfer ist uns gegeben und es ist der Heilige Geist, der den Segen hervorbringt. Danke, Heiliger Geist, für deine Gnadengaben. Danke, Heiliger Geist. Guter Heiliger Geist. Und ich bitte jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem von uns Anweisungen gibst, zeigst, wo wir jetzt, wenn ich bildlich spreche, Brunnen graben, wo unser Segen liegt, wo jeden individuell, dass jeder dort gräbt, wo sein Segen liegt. Und dass die Leute anfangen zu säen und hundertfach zu ernten. In Jesu Namen. Unter deiner Führung, Heiliger Geist. Ein guter Gott und ein allmächtiger Gott. Du, Papa, du weißt, wo und wie du uns segnen kannst. Du weißt, wie der Segen Abrahams ist. Und du bist mächtig und fähig, ganz individuell jedem Einzelnen den Segen zukommen zu lassen. Ganz individuell. Diesen ganz individuellen Segen setzen wir jetzt frei. Seid gesegnet. Seid gesegnet in Christus Jesus, dass es überströmt. Jeder geistliche Segen der Himmelswelt soll überfließen, weil in Jesus ist ein Ja und ein Amen geschehen für all diese Verheißungen des Segens. Halleluja. Jeder Unsegen muss sich auflösen. Jede Macht und Gewalt der Finsternis vor uns fliehen. Weg damit. Wie die Schrift sagt, auf einem Weg werden sie gegen uns ziehen und auf sieben Wegen werden sie vor uns fliehen. In Angst und Schrecken vor uns davonlaufen. Weil wir kommen nicht mit irdischen Mitteln, sondern wir kommen im Namen unseres Gottes. In dem Namen Jesus. Und in diesem Namen ist Vollmacht und Sieg. Der Triumph ist in Jesus. Der Sieg ist in ihm. Jesus hat sogar den Tod besiegt. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Wir lieben ihn. Wir lieben Jesus. Halleluja. Die erste Liebe wird wieder angefacht. Die Liebe zu Jesus wird angefacht. Immer mehr und immer mehr. Gerade jetzt, der Wind des Heiligen Geistes bläst hinein und facht dieses Feuer an. Es facht das Feuer der ersten Liebe ganz neu an. In Jesu Namen. Lobpreis und Ehre. Lobpreisopfer bringen wir dir, Jesus.